Wein und Weltfrieden, der Weingedanken-Podcast in seiner nunmehr vierten Ausgabe. Und wir können konstatieren, wir haben mehr Freunde als Feinde, Silvio.
Zumindest habe ich nicht viel von Feinden gelesen und freue mich über jeden der Freunde und bin über den Erfolg, über die Anerkennung, über die Wahrnehmung total zufrieden. Also da hast du wirklich ganze Arbeit geleistet, lieber Lars.
Gut, mit Arbeit ist ja so eine Sache, aber grundlegend stellt sich ja die Frage, warum muss dann noch ein Podcast sein in den Zeiten, wo Podcasts natürlich en vogue sind, allen ist fade, alle sitzen zu Hause, keiner darf raus. Und dann haben die Leute beschlossen, okay, dann reden wir mal über irgendwas.
War total auch meine Überlegung. Also ich hab ewig überlegt und ich gehe selber mit der Idee seit bestimmt 2 Jahren schwanger. Also es fing ja an mit Podcasts und erstmal fanden es alle cool und dann fing an, mein Sohn mich darauf aufmerksam zu machen und sagte, ey, der Podcast ist cool und das ist und hör mal das und mir fehlt einfach irgendwie die Zeit. Und dann natürlich themenbezogen war es bei mir so, dass ich mich natürlich erstmal dem Wein-Podcast irgendwo versucht habe zu nähern, habe gemerkt, bis auf einige und teilweise auch sehr wertvolle ist der deutsche Markt wirklich mega lahm. Also mittlerweile gibt es einige mehr, aber
Wein und Weltfrieden auf jeden Fall,
unter anderem
auf dem Weg, die Welt zu erobern.
Ich habe mich schnell zum Amerikanischen hingezogen gefühlt, also zu dieser amerikanischen Version der Podcast, weil ich die Auswahl dort wesentlich bunter fand, wie es in vielen Medienbereichen so ist, und man dort eher selektionieren konnte. Und ich fand aber trotz allem, auch wenn wir einen Podcast machen sollten, was wir dann auch gemacht haben, sollte er anders sein als alle Existenten. Und das, was mir eigentlich nicht so sehr liegt, ist dieses rein Dogmatische. Also so, dass man anfängt zu lehren oder zu jemanden zu überzeugen. Das versuche ich im täglichen Weinleben nicht. Und versuche es eben auch jetzt in dieser Podcast, zumindest Podcast-Art von meiner Seite her nicht. Und war auf der Suche dann, also ich für mich selber, wo ich mir überlegt habe, ich möchte es machen, ich könnte es mir vorstellen, ich könnte es mir auch vorstellen, das mit jemandem ein wenig länger zu machen, auf der Suche nach dem richtigen Gesprächspartner und habe es auch mit einigen ausprobiert. Und dann bin ich auf dich getroffen.
Aber jetzt die große Frage, warum ausgerechnet ich?
Ja, für dich oder für mich noch interessanter, was ich dir eigentlich nie gefragt habe, warum machst du Wein? Also du bist ja, du trinkst gerne, sehr gerne, ausgesprochen gerne, gelegentlich auch viel, aber du bist ja nicht unbedingt der ausgesprochene Weinfachmann. Also so habe ich dich eigentlich auch nie erlebt oder du bist da nie so extrem tief in dem Thema. Du bist sehr wissend, ohne Frage, bist sehr interessiert. Was wahrscheinlich auch berufsbedingt ist, aber wieso machst du mit mir einen Wein-Podcast?
Also erstmal, weil ich dich gut leiden kann. Zweitens, und da muss ich dir ein bisschen widersprechen, ich war mit Podcasts total auf dem Kriegsfuß. Also ich so als Fernsehen-Medientyp irgendwie dachte so, hey, also es gibt doch Radio und Podcast ist nichts anderes als Radio und da gibt es doch viele Menschen im deutschen Radio, die fach- und sachkundig Dinge machen und dann aber irgendwie hat sich diese Rezipierbarkeit eben über irgendwann, dass das halt in der Art Mediathek zu finden ist, ja irgendwie doch durchgesetzt und dann habe ich auch gedacht, okay, das mit dem Internet geht doch nicht vorbei, also mit dem Podcast, das ist doch eine längerfristige Sache und über Wein reden zu wollen, also das tiefe Ansinnen habe ich ja prinzipiell immer, also weil ich anders als du total dogmatische Vorträge an meinem Küchentisch halte. Weil ich finde, es gibt so wahnsinnig viele Dinge, die ja total falsch verstanden werden und Wein eine großartige Sache ist und ich Wein liebe und ich aber die große Gnade habe, durch meinen Beruf einfach als Journalist und Filmemacher ganz viele unterschiedliche Menschen kennenzulernen und ich eben damit dann das Glück habe, eben nie in diesen Dogmatismus zu verfallen und mich sozusagen zu tief mit Dingen zu beschäftigen, als ich dann so zum Fachmann werde und dann irgendwie nur noch Kauderwelsch irgendwie von mir gebe, was eben in vielen Wein-Podcasts ja passiert, dass du irgendwann, verlierst du nach 5 Minuten echt einen Faden.
Geht mir bei vielen auch so. Also ich finde das total wertvoll und super und finde auch die Fachleute, die sich dort gelegentlich, ich sag mal, keine Ahnung, die Blöße geben oder die sich dorthin setzen, extrem vorbereiten und richtig Vorträge halten, sehr wertvolle, wissenschaftlich wertvolle Vorträge halten, bewundernswert. Ist vielleicht nicht so mein Stil oder ich würde eben auch, wenn ich das Wissen haben möchte, anders an die Sache rangehen, würde es mir anders zusammenschreiben, aber find ich toll.
Und warum mit dir zusammen oder warum haben wir uns gefunden? Ich finde, die Frage sollten wir später beantworten, aber für mich war das ja damals schon so, als wir angefangen haben, diese MDR-Geschichte zu planen. Also die Weidenmacher Mitteldeutschlands, da einen Fachmann zu finden, der ein normales Deutsch spricht oder eine normale Sprache spricht. Also keine Fachsprache, sondern als jemand, der versucht, einen Wein oder das Gefühl, was damit einherkommt, in eine Sprache zu bringen, die man verstehen kann. Und du bist jemand, der sehr bildhaft sprechen kann. Also ich erinnere mich immer noch mit viel Freude da bei Proschwitz, glaube ich, war das, wo du die, ob man sich eine 120 Kilo schwere Ballerina vorstellen kann. Und das wäre eben der Rotwein. Da habe ich sofort ein Bild zu. Und das ist dir gelungen. Deshalb sind wir da ja, was das MDR-Projekt betrifft, zusammengekommen. Und deshalb glaube ich, dass es mit dir durchaus sinnvoll ist, einen Podcast zu veranstalten, weil das, was man hier so von sich lässt, vielleicht den einen oder anderen hilft, Spaß macht, unterhält. Das war so das Ansinnen, dachte ich.
Ist eigentlich grundsätzlich auch mein Ansinnen. Also das, was ich machen möchte, ist, das klingt immer ganz blöd und karikativ, möchte helfen. Also ich möchte jedem...
Ich will auch helfen, den ganzen Tag will ich helfen.
Ich möchte den ganzen Tag trinken. Nein, Quatsch. Weil ich das Glas Wein gerade vor mir sehe. Möchte aber jemandem helfen, wenn er zu mir ins Lokal kommt oder früher ins Restaurant kam, den Wein zu verstehen, die richtige Weinauswahl zu finden und versuche da nicht irgendwie selbstdarstellerisch mich selber zu präsentieren oder mich irgendwie selber zu verwirklichen, sondern ich sehe mich in Diensten derer, denen ich zu Diensten bin. Ist das irgendwie greifbar, verständlich? Oder ist das
so mittelgriffiges Deutsch, aber ich glaube, man kann ahnen, wo die Reise hingeht.
Genau. Und ich finde es halt schrecklich, also gerade wenn man in irgendeiner Form ein Fachmann ist, was du ja in deinem, ich mein, in meinem Gebiet bin, wenn man versucht, dieses Fachmännische zu sehr zu leben. Und ich nutze das Fachspezifische eigentlich nur, um die gesamte Welt, die gesamte Klaviatur des Weines zu präsentieren, in dem Augenblick auf eine nahezu ideale Weise zu präsentieren, dass es dem anderen eben zuträglich ist.
Also es gibt in diesen einen Punkt, und das war so ein bisschen meine Befürchtung, was diesen Podcast betrifft, weil ich dann irgendwie so in dem Hören, was die Menschen so von sich geben, in guten, in schlechten Podcasts, wie auch immer, dass es mir teilweise dann doch zu selbstdarstellerisch war und es einfach zu viel loses Gelaber. Nun müssen wir uns beide ja irgendwie auch fragen, was macht unseren Podcast aus? Wir sitzen auch zwei, erzählen einem vom Pferd.
Aber ich denke, es wird polarisieren. Also entweder mag man uns oder mag man uns nicht oder mag unseren Stil, mag unseren Stil nicht. Und ich freue mich, um auf den Eingang nochmal zurückzuspielen, dass bisher uns recht viele mochten und wir sehr viel Zuspruch, also auch sehr viel Hörer gefunden haben, die zweite Folge gehört haben. Wir sind ja jetzt eigentlich noch in den Kinderschuhen, sind ja eigentlich noch in gewisser Weise in der Erfindungsphase, aber ich glaube, wir haben uns schon gefunden. Und dass wir uns gefunden haben, also mit dem, dass wir uns gefunden haben, haben wir uns gefunden.
Es ist alles, dieser Podcast ist flankiert von romantischen Komplimenten. Das ist einfach so. Das sieht man gerade nicht, weil man kann im Podcast nicht sehen, aber mir stehen die Tränen in den Augen.
Ja, yes, du mein
Tasch. Gut, es war eine Lüge, aber ich weiß nicht, wollen wir es vielleicht
beenden? Nee, was ich zum Beispiel wirklich interessant fände, nachdem man uns jetzt schon dreimal hören konnte, jetzt das vierte Mal gehört hat, also wenn man bei der Stange bleibt, dann interessiert einen doch irgendwann mal, wer sind die beiden Nasenbären, die dort sitzen und sich gegenseitig dann irgendwie über eine Stunde zutexten. Möchtest du anfangen und erzählen, wer Lars Fischer ist, oder soll ich anfangen zu erzählen, wer Silvio Nitsche ist, oder was?
Also da ich schüchterner bin, würde ich dich bitten, sag du doch ein Wort, wer du bist.
Also ich bin Silvio Nitsche und ich bin eigentlich ein gebürtiger Brandenburger. Also ich bin in der Nähe von Senftenberg zur Welt gekommen. Hab das Licht der Welt erblickt und wurde dann relativ früh im Alter von 4 Jahren nach Rügen verschleppt und hatte eben die eigentlich sehr interessante Situation, dass ich meine Jugend am Strand verbringen musste, also auf dieser wunderschönen Insel aufgewachsen bin, in Binz aufgewachsen bin und relativ schnell den Wunsch hatte, Koch zu werden. Das war für mich ganz, ganz wichtig, als ich Koch werde. Also schon mit 4 Jahren oder 5 Jahren wollte ich nicht Feuerwehrmann werden, sondern wollte Koch werden. Fand ich großartig. Und dann am idealsten, wenn man am Meer aufwächst, dann hat man eine ganz starke Verbindung zum Meer und dann eben auch zur Weite. Also ich wollte zur See fahren und wollte zur Handelsmarine damals und klassisch Smoothie werden. Und aufgrund von eben Situationen, wir waren damals nicht in der Partei.
Also so Smoothie auch schon mit so einem quergestreiften Hemdchen, das so halblang ist?
War mein Traum, du. Also das ist da. aufgrund von damals politischen Gegebenheiten konnte ich halt nicht zur Handelsmarine und dann später wurde mir eben auch das dortige Kochwerden sozusagen versagt. Und die eigentlich B-Lösung war für mich dann in der Gastronomie zu bleiben, weil ich Gastgeben großartig fand und eine Ausbildung zum Hotelfachmann zu machen. Und zwar gerade diese Wendesituation. Es war gerade 89, 90 und keiner wusste was, wie, wo. Und dann dachte ich, dann gehe ich in eine Welt, wo alles ein bisschen geordneter ist. Bin in Westen geflüchtet sozusagen, da dann ja schon auf legale Weise und habe in Friesland meine Ausbildung gemacht. Und dann fing so nach der Ausbildung meine Reisejahre an. Also bin ich in 13 Jahren 15 Mal umgezogen und habe die kunterbunte, weite Welt kennengelernt, in vielen verschiedenen Restaurants gearbeitet, in vielen verschiedenen Sternlokalen gearbeitet, habe auch relativ schnell meinen Zugang zum Wein gefunden, direkt nach der Ausbildung. Und fing eigentlich direkt nach der Ausbildung sehr intensiv an, mich mit Wein zu beschäftigen. Und das teilweise in einer recht freakigen Art. Also die Weinwelt ist ja so riesig und es ist so spannend. Und wenn man dann irgendwann seine eigene Philosophie aufbaut, dann ist das eigentlich ganz großartig. Und es gab so für mich verschiedene Benchmark-Punkte, wo ich das Gefühl habe, da wurde so mein Wesen, mein Sein, mein Berufswesen, mein Weinwesen geprägt. Und das war zum einen in Bayreuth in der Brückenschenke. Großartiges Lokal zur damaligen Zeit gewesen. Es war meine erste Anstellung in einer eigentlich schon verantwortungsvollen Position. Ich war für den Wein verantwortlich als Restaurantleiter. Dann danach in der Speisemeisterei in Stuttgart war ich das erste Mal mit dieser großen Sternewelt in Kontakt gekommen. Wir hatten einen Stern, später zwei Sterne bekommen. Also erstmal eine große Weinkarte mit 500 Positionen. Es war toll, das zu erleben, eben auch so die Art, wie man Wein eben auch in dieser großen Vielfalt zelebrieren kann. Dann in Kalifornien, nach Stuttgart, war ich schon ziemlich weit oben in dieser Weinbewusstseinsebene oder in dieser Restaurantebene oder in dieser Sterneebene. Und ich brauchte eine totale Abwechslung, weil ich war noch relativ jung und dachte, das, was mir allgemein von meiner Seite her noch fehlt, ist irgendeine Fremdsprache. Ich bin ein totaler Fremdsprachenidiot. Und hatte das Gefühl, ich kann es, wenn, dann vor Ort lernen. Habe mich in der kompletten Welt beworben, also in Südafrika, in Australien, in Kalifornien. Und Ernest Elderberry House bzw. Chateau Siroz, ein Relais Chateau Haus, hatte damals zuerst zugeschlagen, weshalb ich da auch zuerst zugeschlagen habe und bin dann eben nach Kalifornien gegangen. Die Erna Cuban Clan ist eine österreichische Dame, die nach Kalifornien ausgewandert ist und dort ein Restaurant eröffnet hat. Und dadurch waren deutsche und österreichische Weine eben sehr zugegen, was mir den gesamten Einstieg wesentlich erleichterte. Zudem fiel es eben nicht ganz so schlimm auf, dass ich eben kaum Englisch sprach. Und da bin ich so gesehen reingewachsen. Und danach bin ich, und das ist eigentlich so einer meiner wenigen letzten Punkte oder prägenden Punkte, zu der Müller nach Bergisch Gladbach, ein Drei-Sterne-Haus. Und habe dort eine riesige Weinkarte betreuen dürfen, wo mit dieser ganz, ganz großen, damals waren ja Drei-Sterne-Lokale noch sehr, 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 sehr rar gesehen, mit dieser ganz großen Welt in Verbindung gebracht. Dann ein kleiner Ausflug in ein Weinhandelshaus, Kierdorf Wein in Wildberger Hütte, wo ich den kaufmännischen Teil mitbekommen habe und dann die Weinkultur war. Dazwischen waren ganz, ganz viele kleine Erlebnisse, die das ganze Leben bunt gemacht haben und die mich eben auch sehr bereichert haben. Aber das waren so eigentlich die ganz, ganz großen Punkte. Und ich glaube, wir haben uns erst in Dresden kennengelernt oder haben wir uns irgendwie vorher schon mal? Nee, Dresden.
Also im Gegensatz zu dir, mein lieber Silvio, bin ich von eben jener wunderschönen Insel Rügen verschleppt worden nach Sachsen. Und mir wurde das Meer aus den Händen gerissen.
Also wir haben uns in unserer Jugend nie um dieselbe Freundin gestritten.
Na, auf gar keinen Fall. Du bist ja auch Äonen älter als ich. Nein, tatsächlich habe ich ja diese ganze Ost-West-Kiste gar nicht so richtig mitgekriegt. Ich war irgendwie 12, als die Wende war. Ich habe jetzt von dem Osten, ich fühle mich da nicht wirklich als Ossi-Wessi bin in Norddeutschland geboren, bin dann nach Sachsen verschleppt worden und mir gelang dann
das irgendwann... Das hat uns jetzt ungefähr 100 Euro gekostet.
Irgendwann gelang mir die Flucht in den Westen. Nein, überhaupt nicht. Also Sachsen ist wunderbar. Ist es. Also der Mitteldeutsche Rundfunk war es ja letztlich, der uns zusammengebracht hat und der auch einen wahnsinnig großen Teil in meinem Leben irgendwie einnimmt. Und meine Medienlaufbahn war tatsächlich eher so eine Abfolge von Widerwillen. Ja? Also ich habe das dann immer irgendwie nebenbei gemacht, weil ich konnte das halt. Mein Vater ist ja Schriftsteller. Und irgendwie jeweils schreiben und so war jetzt dieser ganze künstlerische Teil erschien nicht weiter schwierig. Also habe ich das irgendwie gemacht. Dann neben dem Studium habe ich dann so für so ein Lokalmagazin hier in Dresden geschrieben. Hab dann so die Partyszene beobachtet und was man halt irgendwie so macht. Und dann so Lokalfernsehen. Dann bin ich so zum Studium in die Weltgeschichte los. War dann in Wien, war Frankfurt am Main und so weiter. Und ja, und irgendwann kam ich dann nach Dresden wieder. Habe auch noch ein bisschen studiert und dann war es der Mitteldeutsche Rundfunk. Ja. Und da ging es dann relativ flott. Dann der Umzug nach Leipzig, dann ARD-Redaktion, dann letztlich irgendwelche Krisen irgendwie. Bei mir war es dann tatsächlich der Tsunami in Thailand, der mich so vor die erste große Aufgabe gestellt hat. Und dann als Reporter. Und dann bin ich durch die Weltgeschichte und habe halt das Glück gehabt, mir die Welt angucken zu dürfen und anderen davon zu erzählen, von Menschen, die irgendwas Verrücktes anstellen oder was Besonderes oder um über die Situation dort aufzuklären. Und dann habe ich aber immer schon, also auch durch die Familie mit dem Weingut oder durch mein Zuhause, wo Kochen, Geschmack irgendwie immer eine extrem große Rolle gespielt hat, hat es mich dann schon sehr sehnsüchtig immer so in Filmprojekten, wo ich es mir dann aussuchen konnte, so in diese Richtung gezogen. Da habe ich dann, ich weiß noch, mit dem Stefan Herrmann aus Dresden immer so eine Doku gemacht über den Sternekoch. Wie muss man sich das vorstellen, wie der so? Und habe das eben immer versucht, nicht so fachtechnisch zu machen, wie das eben immer eben war, wenn man sich so Magazine anguckt und so auch diese fachtechnische Beurteilung von Essen, sondern wer ist denn der Mensch dahinter, ja, dass du dem Koch ein Gesicht gibst? Ja, so wie in der Musik eines Tages der große Knall war, so mit einem Sven Veth, dass der DJ eben nicht mehr die Musikbox war, sondern dann hat er sich irgendwann zum Publikum umgedreht und aufgelegt. Und heute sind wir ja auch in einer Situation, wo der Koch nicht mehr der stille Handwerker hinten in der Küche ist, der das perfekte Essen und dem es nur um dieses Produkt geht, sowas. Das sind alles Rockstars geworden. Und auch weil sie das, was sie tun, viel emotionaler zelebrieren. Ja, und auch drüber sprechen. Und ich fand es irgendwie nicht meine Aufgabe, aber ich fand es wichtig, die Message auch zu haben. Tolles Essen, tolle Weine, traut euch, macht mal, nimm das in die Hand, trinkt das. Das kann so kompliziert nicht sein, ja. Irgendwie, das ist Diskussion über Preise, aber das ist am Ende eine Handwerkskunst und nimm das als Kunst wahr. Ja, wenn du in den Laden wie es Noma gehst, das ist nicht, weil du da Hunger hast. Das ist wie ein Ausstellungsbesuch. Du begibst dich auf eine Reise und dann habe ich dann eben immer wieder versucht, dann habe dann immer wieder auch für Themen geworben über Essen und über Wein. Ja, und dann, Silvio, kam der schicksalsreiche Tag, dann trafen wir uns und dann haben wir, ich kann gar nicht mehr sagen, was wir da also gemacht haben, aber eine Menge auf jeden Fall. Wir haben uns um die mitteldeutschen Winzer gekümmert. Und da war eben das große Pfund bei dir, du konntest drüber reden, ohne, also auch für auch einen Mensch, der noch nicht genau wusste, was eine Maische ist und Maischestandzeit, dem irgendwie zu erklären, hey, warum schmeckt der gut oder wie genau schmeckt der, wie muss ich mir das vorstellen? Also das ist irgendwie bildhaft gemacht, ne? Weil Fernsehen oder auch Radio, Podcast, Geschmack, das transportiert sich halt nicht. Und da haben wir, das weiß ich noch, lange geforscht und überlegt, wer könnte dafür taugen. Und dann kannten wir uns ja aber auch schon von diversen Sachen und dann wusste ich, man zum Silvio Nietzsche in die Weinkultur geht, dann kriegt man einen Vortrag, den man so schnell nicht vergisst. Und nun sitzen wir hier und halten gemeinsam Vorträge, also immerhin.
Ich hatte auch gerade die ganze Zeit überlegt, ich glaube, dieses MDR-Filmprojekt war nicht das erste, was wir hatten irgendwas schon vorher, aber ich kann mich nicht erinnern, wie wir uns irgendwie, wir hatten Schnittmengen. Aber es war zumindest
das erste. Es gab nochmal zwischendrin noch das Fauser, dieses Restaurantprojekt oder Barprojekt oder Weinkneipenprojekt in Leipzig, das wir da irgendwie versucht haben, voranzubringen.
Was wir wirklich sehr, sehr intensiv hatten und ich Das war zumindest, glaube ich, das intensivste Projekt, was wir beide hatten, dieses
MDR-Projekt. Also ist schon wieder so eine romantische Flanke, finde ich.
Das weiß ja keiner, was da sonst alles passierte.
Ja, um Gottes Willen. Aber ja, so ist das, wenn die Wege sich annähern.
Und das, was ich aber sehr interessant fand, und deswegen habe ich mich ganz lange gescheut, dich überhaupt anzusprechen, ist, dass du entgegen meiner Person niemals in den Vordergrund gerückt bist. Also du hast ja ganz viel mit Fernsehen, du kennst ganz viele, eigentlich schon ganz viele Stars, du kennst ganz viele Situationen, hast mit Sicherheit auch ganz viele Situationen, wo du hättest auch vor die Kamera treten können, was dir aber, glaube ich, nie zu eigen war. Also du wolltest, glaube ich, oder hatte ich das Gefühl, nie vor die Kamera.
Das hatte zwei das Gründe,
fand ich, wenn ich das zu Ende führen darf, fand ich eigentlich immer mega schade, weil du eigentlich reden kannst, du hast viel zu erzählen, du hast viel zu berichten und dass das so im Verborgenen bleibt, das fand ich so schade und deswegen eben so der Gedanke, dich anzusprechen und das warum für einen Podcast nach vorne, damit man nicht sieht, wie du aussiehst, oder?
Nein, weil ich jetzt dir so ins Wort gefallen bin. Nee, das nach vorne treten hat eigentlich zwei Gründe. Also erstens ein lieber Freund, der ein sehr bekannter Moderator ist, möchte den Namen gar nicht nennen, den ich bei seiner kurzen Zeit im Öffentlich-Rechtlichen kennengelernt habe, aber der wahnsinnig viel im Privaten macht und das auch sehr gut macht und ich seinen Weg so mitverfolgt habe und erlebt habe, was das bedeutet, wenn du vor die Kamera trittst und alle Menschen dich kennen. Also wenn alle rufen deinen Namen und tun das, wenn sie dich kennen und du hast sie alle noch nie gesehen. Das ist total verrückt. Das ist das eine. Und dann mein alter Redaktionsleiter, der schon auch sehr prägend war irgendwie, der mich zu einem Reporter erzogen hat, der die schlaue Frage stellt, ne? der nicht zwangsläufig sagen sieht, auch nochmal eine Kamera hält, um irgendwie auch nochmal was loszuwerden, sondern es eher so inhaltsorientiert war. Deshalb gab es jetzt für mich, ist es gar nicht so die Scheu, vor die Kamera oder in die Öffentlichkeit zu treten, auf der einen Seite, sondern es gab so die Notwendigkeit gar nicht. Ja? Und wenn du nichts zu sagen hast, dann bleib mal lieber in der zweiten Reihe und dann eben, dann hatte ich eben noch eben dieses Beispiel der Gefahr in der ersten Reihe. Dann kann man eben nicht mehr als Mensch des öffentlichen Lebens in deiner Schenke sitzen, sich maßlos betrinken und Blödsinn veranstalten, weil das steht am nächsten Tag in der Zeitung. So kann ich quasi nach wie vor inkognito bei dir auf den Putz hauen oder in Zukunft, wenn der Corona uns das auch wieder tun lässt. Und das macht es irgendwie einfacher. Es sei denn, wir wären jetzt Podcast-Weltstars, auch das gibt's ja, dann kann ich das nur noch ohne Stimme machen.
Dann kannst du, ja, Pantomime. Kannst dich pantomimisch
betrinken. Dann trinke ich einfach nur und gebe mir Pflaster auf den Mund. Und ich möchte dann alle Weine mit Stroh halten.
Das ist, glaube ich, nicht realisierbar, dass du ohne Reden... Du redest schon gerne.
Also naja, du bist ja als Journalist bist du ausgebildeter Geschichtenerzähler. Ja. Und wenn du dann einmal so als Maschine quasi angeworfen wirst, ne, dann läuft
das. Aber gibt es bei dir nicht die Situation, wenn du, dass du es besser weißt? Also du weißt ja viel, dadurch, dass du auch viel Erfahrung hast, aber als Journalist denkt man nicht hin und wieder, ey, was erzählst du für ein Mist?
Na gut, es gibt zwei Punkte. Wenn du jetzt vor der Kamera tatsächlich stehst und musst irgendwie so Auskunft geben, dann ist das sicherlich eine Frage. Und dann finde ich auch zur Zeit ist das ja wahnsinnig en vogue, so Kommentare und Meinungen von Journalisten. Ja. Das finde ich total in Käse. Also die, wenn sie sich dann irgendwie aufschwingen und davon ausgehen, dass ihre Meinung irgendwas wert ist, das ist finde ich zu vieles Guten. Also nur weil du Intendant oder Chefredakteur von irgendeinem scheiß Sender bist, bist du dann qua des Amtes der Meinung jetzt, also wenn was du jetzt sagst, da kratzen sich alles am Kopf und dann morgen ändern wir die Welt. Das finde ich ein bisschen absurd. Und manchmal machen Journalisten auch den Fehler, dass sie Aussagen so zu Sachthemen, das ist nicht ihre Aufgabe. Der Journalist, seine Aufgabe ist entweder von seinen Erfahrungen zu berichten, weil die vielleicht eine Situation verdeutlichen oder eine so wie wir das jetzt machen. Aber es ist nicht seine Aufgabe, zu Sachkunde, zu Sachthemen was zu sagen. Er soll die Fragen stellen, und zwar die richtigen. Ja? Und also einerseits, um das Verständnis zu befördern, also die richtige Frage zu stellen, dass der Interviewpartner das Richtige sagt, damit man das Ganze versteht, oder aber eben auch die Nachfrage stellen, die dann die den großen Aufreger die Wahrheit, was auch immer, zutage bringt. Ja, das ist da doch die Aufgabe und nicht sich selber dahinzustellen und sagen, hey, nur weil der da nicht reden kann, mache ich das jetzt mal. Mhm. Ja, na klar können die alle besser reden. Na klar ist jemand, wenn du Zeit deines Lebens, Zeit deiner Berufszeit mit Wörtern umgehst, fällt dir Sprechen, Schreiben natürlich deutlich leichter als allen anderen. Aber das ist ja noch lange kein Grund, dann, also nur weil man kann, muss man ja nicht.
Nun werde ich im Laufe der nächsten Folgen wahrscheinlich auch ganz, ganz viel über Wein erzählen, beziehungsweise werde ich oft was vom Wein erzählen, aber mich interessiert natürlich auch dein Leben. Gibt es irgendwie so eine mega, super skurrile Geschichte, die wir unbedingt, um dich besser kennenzulernen oder dein Leben besser kennenzulernen, noch erfahren müssen?
Das ist jetzt eine relativ komplizierte Frage, aber ich könnte was zum Thema Weltreise und Alkohol zum Besten bringen. Wir waren einstmals auf Dreharbeiten in der Mongolei. Schon viele Jahre her, da war alles noch sehr, sehr unorganisiert und sehr wild. Auch in dem Land gab es irgendwie kaum Straßen und so. Und wir sind von einer Drehreise zurückgekommen, die tief im Landesinneren war, und waren mit Geländewagen unterwegs und sind natürlich auch durch Flüsse gefahren und so weiter. Kamen dann zurück nach Ulaanbaatar, und übrigens gilt in der Mongolei die deutsche Straßenverkehrsordnung. Die hat man dort übernommen, als so gut befunden, dass sie dort eben
geht. 1:1 die deutsche.
1:1, also hat man übersetzt und genau. Und auf jeden Fall wurde ich angehalten von der Polizei. Und damals hatte ich noch so, gab es so diverse Ausweise von Presse und so weiter und Genehmigungen und etc. Und der Polizist also versuchte sich irgendwie zu verständigen. Das Russisch war irgendwie seins, war so lala, Mongolisch konnte ich nicht, Englisch konntest du ganz bei ihm knicken. Da war so mit Händen und Füßen irgendwie, kam er dann dazu, dass er meine Papiere sehen wollte irgendwie. Okay, alles klar. Er hat dann aber auch die Sache falsch rumgehalten. Ich war gar nicht so richtig sicher, ob er überhaupt lesen kann. Und dann das größte Dokument, das war so ein A5-Schein irgendwie, das nahm er und rollte es und gab mir dieses gerollte Stück Papier zurück. Und pustete mich an. Und hielt immer dieses wackelnd, dieses Röhrchen, also dieses ja, Röhrchen hoch. Gefühlt nach einer halben Stunde habe ich begriffen, was der. Dann nahm er irgendwann das. Aber ich habe ihn, war kurz davor, ihm einen Vogel zu zeigen, was willst du denn von mir? Und dann nahm er dieses zusammengerollte Papierchen, pustete durch und zeigte mir halt, ich solle da durchpusten. Und ich sagte, okay, alles klar, ja, der Vogel oder was? Habe ich dieses Papierröhrchen genommen, habe da durchgepustet, dann hat der quasi auf der anderen Seite gerochen, freute sich, sagte Daumen hoch. Das war der mongolische
Alkotest.
Mega. Und also von diesen Geschichten könnte ich jetzt irgendwie stundenlang irgendwelchen Kram erzählen. Gibt da auch also ein, zwei Kameraleute, mit denen ich wirklich schon mein ganzes Leben unterwegs bin. Und da, ja, ich kann es gar nicht oft genug sagen, die Gnade habe, das alles sehen und erleben zu dürfen, die unterschiedlichsten Kulturen und eben Menschen und ihr Treiben in allen Ausprägungen. Ich werde mich aber mühen, also hin und wieder vollkommen ungefragt noch so eine Anekdote einzuarbeiten.
Würde ich mich sehr drauf freuen und
vielen Dank für deinen Redebeitrag.
Vielen Dank für deinen Redebeitrag. Nein, es ist in der Tat so, dass du, weil du sagst, eben auch einige Kameraleute dich gefühlt dein ganzes Leben begleiten, dass du eine relativ treue Seele bist, und ich hoffe auch, dass du mir treu sein wirst, wir uns treu sein werden und
Das klingt nach Abschiedswort.
Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Ich wollte eigentlich in die Zukunft blicken. Wollte ich fragen, bist du soweit zufrieden mit dem Projekt? Also hättest du es dir anders vorgestellt? Oder,
also ich oder bin
was so deine Idealvorstellung von einem Podcast?
Also ich habe als Journalist schon sehr viele Dinge hoch und runter laufen sehen und auch untergehen sehen. Und ich finde es tatsächlich, ich habe auch schon viel, ich habe Nachrufe auf große Menschen gefertigt. Und ich finde, es ist jetzt noch nicht so weit, dass wir in Folge 4 von einer Retrospektive sprechen können.
Das ist Lebenswerk.
Lass uns mal gucken, was da kommt. Ich glaube, dass wir das, was uns ausmacht, ist das die Plauderei, die ab und an mit Charme, Witz und irgendwie einem Grundmaß von Wissen irgendwie gespickt ist, dass wir damit irgendwie was Sinnvolles fabrizieren. Und ich bin auch gespannt. Ich meine, das ist ja auch so ein Ding, was man in die Welt wirft, irgendwie guckt, was dann passiert. Ich habe da am Anfang überhaupt gar keine Vorstellung gehabt. Auch dann, wer weiß, irgendwie kommt nur Helme zurück, aber irgendwie funktioniert es ja. Und freue mich total, wenn man auch nur einen quasi vom Nordhäuser Doppelkorn trennen kann und hin zum Wein wenden kann, dann haben wir viel erreicht. Oder wenn das auch, und mich würde es vor allen Dingen freuen, wenn unseren Podcast nicht nur Menschen hören, die sich ohnehin mit Wein befassen und dann sondern vielleicht auch Menschen, die da so, ja, denen es irgendwie egal ist, ein Bier, irgendein Wein hin und her, die dann hören, okay, halt im Wein ist mehr drin, ja, als nur leicht ein Sitzen zu haben. Und das fände ich toll.
Ich fände es toll, wenn wir die Leichtigkeit beibehalten können. Also dieses, den Gesprächsfluss, das Amüsante, das Interessante.
Da sind wir beide ja so latent norddeutsch. Also du ja zugereist, ich tatsächlich. Also die neigen alle zu Schwermut. Insofern müssen wir daran arbeiten.
Oder zum Schweigen.
Aber wir haben ja den Wein auch als Gefährten. Also der kann uns ja auch, der kann uns ja helfen.
Das tut er auch und im Augenblick auch. Daher... Auf dich, lieber Lars. Schön, dich hier nochmal getroffen zu haben.
Nein, wir sagen danke, wir sagen tschüss, wir sagen bis gleich. Wir freuen uns auf Podcast Nummer 5, Wein und Weltfrieden.
Der
Weingedanken-Podcast.
Sinnes-Podcast, Weingedanken-Podcast mit
dem großartigen Silvio Nietzsche
und Lars Fischer.
Und dem schüchternen Lars Fischer. In diesem Sinne.
Dankeschön.
Gute Nacht.